Namaste und ein herzliches Willkommen zum Chalo Indien Podcast, der Podcast rund um Indien und das Reisen in Indien. Ich bin Sarah und freue mich sehr, dich durch diesen Podcast mit auf eine Reise nach Indien nehmen zu können. Viel Spaß beim Hören der nächsten Podcast-Episode. Namaste, es ist wieder soweit für eine weitere Podcast-Folge von Chalo India. Ich freue mich heute über ein weiteres Reiseziel Indiens berichten zu dürfen, und zwar über einen weiteren Bergstaat, den Bergstaat Uttarakhand. Uttarakhand befindet sich östlich von Himachal Pradesh und grenzt sowohl an Nepal als auch an China und ist wirklich so der Inbegriff des Himalayas. Hier gibt es die ganz hohen Berge, wie zum Beispiel den Nanda Devi mit über 7.816 Metern, den Kamet 7.756 Meter oder den Chaukamba 7.137 Metern. Also da sind wir schon wirklich mitten im Himalaya. Interessanterweise habe ich diesen Bergstaat als Abenteuer-Outdoor-Region erst vor einigen Jahren wirklich für mich entdeckt, weil ich ja bisher tatsächlich und auch immer noch in dem Nachbarbergstaat Himachal Pradesh lebe, wo ich mich einfach in- und auswendig auskenne mit den Trekkingtouren. Umso spannender ist es natürlich für mich, jetzt auch den Bergstaat Uttarakhand immer peu à peu weiter zu entdecken und immer wieder eine neue Trekkingtour machen zu können. Einige Trekkingtouren werde ich euch auch später noch vorstellen. Viele von euch werden Uttarakhand entweder interessant finden oder sind auch schon da gewesen, weil sich hier auch die beiden heiligen Orte Haridwar und Rishikesh befinden. Rishikesh gilt ja als Welthauptstadt des Yogas und Haridwar, noch ein wenig weiter südlich, ist einer der vier heiligsten Orte in ganz Indien, wo auch alle 12 Jahre die berühmte Kumbh Mela stattfindet, ein spirituelles Fest, wo sich dann am heiligen Ganges ganz viele Hindus, heilige Sadhus treffen, um heilige Bäder zu unternehmen, um sich sozusagen reinzuwaschen. Ich selbst hatte dieses Erlebnis auch während meiner Freiwilligenzeit. Da hatten meine Freundin und ich die glorreiche Idee, an einen der Hauptbadetage nach Haridwar zu reisen. Letzten Endes wurde es einer der anstrengendsten Tage, die ich jemals hatte, einfach weil wir natürlich nicht die einzigen gewesen sind, die an diesem Tag nach Haridwar gereist sind, sondern Millionen von anderen Indern. Und somit war das voll, es war viel Stau, es war extrem schwierig, sowohl hinzu als auch rückzu ein Transportmittel zu bekommen. Ich glaube, wir sind den ganzen Tag unterwegs gewesen in Haridwar, haben kaum etwas gegessen, haben dann irgendwo dann zum Schluss doch noch mitten in der Nacht einen Bus zurückbekommen, haben da auf der Motorhaube des Busses geschlafen. Aber wir haben es tatsächlich geschafft, dann an diesem heiligen Badetag auch das Bad im Ganges zu unternehmen. Haridwar, müsst ihr euch vorstellen, liegt gerade so zum südlichen Eingang Uttarakhands, noch bevor die Berge beginnen, also da, wo der Ganges wirklich den Himalaya verlässt. Und Rishikesh, 20 Kilometer weiter drüber, ist dann schon schön in den Hügeln des Vorhimalayas eingeschmiegt. Und auch das dient als sehr, sehr wichtige Pilgerstätte, aber auch, wie gesagt, als Yoga-Hauptstadt. Ganz, ganz viele Ashrams findet man dort. also spirituelle Gemeinschaften unter der Leitung meist eines Gurus, eines spirituellen Oberhaupts, wo man Yoga praktiziert, meditiert, gemeinsame Rituale unternimmt. Und ich habe ja auch schon mal einen Podcast zum Thema Ashram veröffentlicht und da könnt ihr ja auch gern noch einmal reinhören, wenn euch das auch noch mal mehr interessiert. Ich kann das auf jeden Fall jedem empfehlen, gerade all denjenigen, die Indien als Reiseziel reizt aufgrund des Yogas, macht es auf jeden Fall Sinn, einen Abstecher in Rishikesh einzulegen, dort ein paar Tage in einem Ashram zu leben, um auch einfach mal diesen Alltag eines Ashram-Lebens mitzubekommen. Vielleicht findet ihr es auch interessant, eine Yogalehrerausbildung oder einen Kurs zu machen oder mit mir ja ein zweiwöchiges Retreat oder ein einwöchiges Retreat mit anschließendem Yoga-Track. Das biete ich dann nämlich auch ein-, zweimal im Jahr in Rishikesh an. Rishikesh ist natürlich schon ein sehr stark touristisch frequentierter Ort, sowohl von westlichen Touristen als auch von indischen Pilgern. Es ist sehr viel los. Das hat natürlich auch wieder den Vorteil, dass man viele Annehmlichkeiten in Bezug auf touristische Infrastruktur findet. Also man hat Unterkünfte, man hat nette kleine Cafés, tolle Shops und man kann dort wieder an diesem Ort eine kleine Pause einlegen, wenn man länger in Indien unterwegs ist und auch einfach mal wieder von diesem Hardcore-Indien sich erholen möchte und einfach mal auch seine Seele baumeln lassen möchte, mal was Westliches essen will und eben um tiefer in seine Yoga-Praxis vorzuschreiten. Also ihr werdet, auch wenn ihr nicht in einem Ashram wohnt, überall ein sehr, sehr großes Yoga-Angebot finden mit Drop-In-Stunden oder auch Kurse im Harmonium spielen oder Meditationskurse, Reiki-Kurse, Klangschalenkurse, also wirklich alles, was das Herz begehrt und auch shoppingmäßig über Malerketten, Musikinstrumente, Meditationskissen ist wirklich alles vorzufinden. Da Haridwar und Rishikesh beides heilige Orte sind, gibt es dort auch nur vegetarisches Essen und auch kein Alkohol aus Schank. Uttarakhand ist in zwei Hauptregionen aufgeteilt, so in die westliche Region Garhwal und in die östliche Region Kumaun. Und das waren ursprünglich zwei Königreiche und es ist ganz witzig, weil die Einheimischen wirklich das Empfinden haben, dass sie sich voneinander sehr stark unterscheiden und da findet auch nicht so wirklich eine Vermischung statt. Für uns ist ja in Bezug auf Kultur und Tradition und auch landschaftlich gar nicht so ein großer Unterschied bemerkbar, wenn wir durch Uttarakhand reisen. Vielleicht so die Hauptunterschiede, Garhwal, westliches Uttarakhand, das ist dort, wo mehr die Trekkingtouren stattfinden, wo die richtig hohen Berge sind und auch die Chardams, die vier heiligen Pilgerstätten, auf die ich gleich auch nochmal zu sprechen komme. Und Kumaun ist vielleicht mehr die Region niedrigeres Himalaya, tolle Blicke auf die etwas weiter entfernten Berge, alles so ein bisschen sanfter und mehr Kultur, Tradition, Geschichte erlebbar. In der Kumaun-Region ganz südlich befindet sich auch der Nationalpark Corbett, wo man in Form von Safaris die Möglichkeit hat und auch sogar die sehr große Chance hat, freilebende Tiger sehen zu können. Und wenn keine Tiger, dann anderes Wildtier, vielleicht Elefanten. Dann gibt es Nainital, eine ehemalige britische Hill Station, auf ungefähr 2000 Meter gelegen, an einem netten See. Und wenn man Richtung Almora weiterfährt, dann kommt man zu einem Ort, einem Tempel, der sich Kasadevi Tempel nennt und immer noch ein Anziehpunkt von Hippies ist und westlichen Alternativreisenden. Ich muss zugeben, ich bin schon viel in der Nähe dort gewesen, aber das war noch nie so mein Ziel. Vielleicht, weil ich auch nicht so der ganz typische Hippie bin. Jedenfalls kam dorthin 1890 Swami Vivekananda zum Meditieren und diente seither als ja spirituelle Pilgerstätte auch von vielen Westlern, auch von sehr vielen Künstlern wie zum Beispiel Bob Dylan und zieht heute immer noch so ein bisschen Alternativreisende an und ist, glaube ich, auch ein ganz interessantes Ziel. Warum ich das sage, ist, weil ansonsten Uttarakhand für uns westliche Touristen gar nicht wirklich so erschlossen ist in seiner Infrastruktur. Also gerade so die Kumaon-Gegend, die östliche Uttarakhand-Gegend, hat eher eine Infrastruktur für den indischen Tourismus. Die Inder lieben es eher so Autotourismus zu machen, gute Unterkünfte zu haben, die Berge aus der Ferne zu betrachten. Aber es findet nicht so richtig viel Aktion statt in Form von Trekkingangeboten oder ja Erlebnissen, außer eben diesen Kasa Devi Tempel. Und auch drumherum in Almora müssen sich auch einige Ausländer richtig angesiedelt haben. Ansonsten sind die ganzen Orte ganz nett für uns anzuschauen, aber meiner Meinung nach erst dann interessant, wenn sie in Form von Motorradreisen oder Fahrradreisen miteinander verbunden werden. Dass man also dann diese Ziele wie Nainital, den Corbett-Nationalpark, Almora hat, als wirklich sehr, sehr nette Ziele, aber zwischendurch dieses Erlebnis, wenn man auf den Straßen unterwegs ist und dann auch mit Mensch und Leuten in Kontakt kommt. Auch die Region Garhwal ist nicht ganz so touristisch erschlossen wie andere Regionen Indiens und vor allem eben diese Bergregion Himachal Pradesh, Ladakh, was aber auch daran liegt, weil dass die Trekkingtouren in Uttarakhand nicht einen gemeinsamen Startort haben, wie das ja vielleicht in Himachal Pradesh mit Manali der Fall wäre oder auch Dharamsala oder in Ladakh mit Leh, sondern je nachdem, für welchen Trek man sich unterscheidet, muss man in ein ganz anderes Tal fahren und die Täler liegen weit, weit auseinander. Also meistens dient tatsächlich als richtiger Ausgangspunkt für die Treks dann Dehradun oder Rishikesh, ganz im Flachland Uttarakhands, ganz südlich. Und dann fährt man mindestens 5, meistens bis zu 10 Stunden tief hinein in den Himalaya, um dort dann seine Trekkingtour zu starten. Meist in einem Dorf, wo es dann auch so ein paar Gasthäuser und Homestays gibt, aber so viel mehr Infrastruktur dann doch nicht. Ich finde das tatsächlich ganz interessant, weil man so ja noch mehr Ursprünglichkeit mitbekommt, wenn man es richtig anstellt. Leider gibt es seit einigen Jahren eine indische Trekking-Organisation, die sich India Hikes nennt und die haben feste Zeltcamps auf den Trekkingtouren, auf vielen, vielen Trekkingtouren in ganz Indien etabliert. Das führt dazu, dass sie sehr preisgünstig Trekkingtouren anbieten können, was vor allem Inder gerade anzieht. Und die Inder, es ist eine Fülle von Menschen bei einer Bevölkerung von 1,4 Milliarden, sodass es nicht selten ist, dass auf diesen ausgewählten Tracks von India Hikes täglich Hunderte von Menschen unterwegs ist. Und das ist natürlich das, was man eigentlich auf den Trekkingtouren nicht erleben möchte, weil es jetzt eher um die Stille und die Einsamkeit in diesen Bergen geht. Und ich werde euch nachher aber noch ein paar Trekkingtouren vorstellen, wo dieses Erlebnis doch noch gewahrt werden kann. Zuvor möchte ich jedoch einmal auf die 4 heiligen Pilgerstätten im nördlichen Uttarakhand zu sprechen kommen, und zwar die Chardams. Die Chardams sind namentlich Yamunotri, Gangotri, Kedarnath und Badrinath. Sie selbst liegen zwar alle im nördlichen Uttarakhand, aber sind selbst auch weit voneinander entfernt. Also man muss auch durch verschiedene Täler. Und die in jedem der heiligen Pilgerstätte, dort befindet sich ein ganz alter, wichtiger Tempel und auch die Quelle eines heiligen Flusses. In Yamunotri der Yamuna River Fluss, in Gangotri Bhagirathi, in Kedarnath Mandakini und in Badrinath der Alaknanda, die sich dann irgendwann auch vereinigen, der Bhagirathi, Mandakini und Alaknanda. Es wird irgendwann der bekannte Gangesfluss, der dann sich vereinigt, runter nach Rishikesh fließt und weiter über Haridwar Richtung Varanasi. Und ja, der Yamuna ist auch ein ganz, ganz heiliger Fluss, den man unter anderem in Delhi, aber auch in Agra findet. Und der Yamuna und der Ganges, nur als kleine Nebeninfo, die beiden Flüsse verbinden sich in dem indischen Ort Allahabad, wo dann alle 12 Jahre die richtig große Kumbh Mela stattfindet, als einer der wirklich heiligsten Orte in Indien. Die 4 Tempel der 4 Chardams sind ja meistens nur für ein halbes Jahr geöffnet, so ab Mitte April bis Oktober, wenn das Diwali-Festival beginnt, und dann ist wirklich so Hauptpilgerzeit. Und gerade vor der Monsunzeit, also vor dem Juli und nach der Monsunzeit, nach August, ist richtig, richtig viel auf den Straßen los, weil man erst einmal hunderte Kilometer durch Uttarakhand fahren muss, um dann entweder doch ziemlich nah mit dem Fahrzeug an den Tempel heranzukommen, was der Fall in Gangotri und Badrinath ist, oder um dann wirklich weiter zu Fuß zu pilgern, wie in Yamunotri und Kedarnath. Und ich habe das in Kedarnath erlebt. Ich habe dort eine Pilgerwanderung mitgemacht und ich muss sagen, das war wirklich ein einzigartiges Erlebnis. Also der Tempel, der Kedarnath-Tempel, der Shiva geweiht ist, liegt auf über 3500 Metern vor einem riesengroßen Gipfel, der Gletscher behangen ist, und es ist landschaftlich tatsächlich ein Traum, aber man wandert diese 14 Kilometer, sind es glaube ich, oder 18 Kilometer, man wandert die mit Hunderten, mit Tausenden von Pilgern gemeinsam hoch, beziehungsweise diese Pilger kommen ja dann auch entgegen. Und viele der indischen Pilger, das sind auch teilweise sehr, sehr unfitte oder sehr, sehr alte Menschen, die werden dort entweder von Trägern hochgetragen oder die reiten auf den Pferden, was es extrem, diesen Trek extrem beschäftigt macht. Also es ist nicht so, dass man da mal kurz alleine ist, sondern man ist eigentlich immer von Menschen umgeben, was zum einen total spannend ist, aber jetzt in dem Sinne kein Trekking-Naturerlebnis. Und es werden immer heilige Ausrufe gerufen, um sich zu motivieren, dann hoch zum Tempel zu kommen. Wenn man oben am Tempel ist, dann gibt es auch einen großen Hubschrauberlandeplatz und ja, minütlich landen und starten Hubschrauber für die etwas wohlhabende indische Schicht, die eben nicht hochlaufen möchte. Und dann ist eine riesen, riesen lange Schlange vor dem Tempel, um dann ganz, ganz kurz, nachdem man stundenlang angestanden hat, in diesen Tempel zu kommen, um dort Darshan zu machen, eine kleine Zeremonie, eine Puja im Angesicht der Gottheit zu sein. Ja, es ist also wirklich ein riesengroßes Erlebnis gewesen. Da sind auch Unterkünfte, die man aber am besten im Voraus bucht, weil sonst ist auch oft viel ausgebucht, gerade an den Wochenenden. Und ja, es war sehr, sehr spannend. Ich war auch in dem anderen in der anderen Pilgerstätte Badrinath. Das ist die östliche, sie ist Vishnu geweiht. Und das dauert wiederum, kann man hinfahren. Und ja, ist natürlich ein ganz, ganz anderes Erlebnis, als wenn man dann wirklich hoch in den, ja, tief in das Gebirge hinein pilgert. Also wer so ein Pilgererlebnis mal mitmachen möchte, den kann ich das tatsächlich schon irgendwie empfehlen, aber man braucht auch sehr, sehr starke Nerven. Mein allererstes Himalaya-Erlebnis in Uttarakhand war im 2011, weil ich dort in Uttarakashi am Nehru Institute of Mountaineering, also einem Bergsteigerinstitut, einem staatlichen, einen einmonatigen Bergsteigerkurs mitgemacht habe. Also eine einmonatige Ausbildung im Bergsteigen, wo ich mit ja ungefähr 80 anderen Teilnehmern für mehrere Wochen tief im Himalaya in einem Basecamp, auf einem Basecamp gelebt habe, auf über 2500 Meter, und wir dann alle möglichen Klettertechniken und Sicherungstechniken am Fels, im Schnee und auf Eis gelernt haben. Und das war wirklich eine grandiose Zeit. Ich habe einiges gelernt. Das war auch wirklich eine einzigartige Erfahrung, für 18 Tage insgesamt auf diesem Basecamp zu sein. Die anderen Tage haben wir in dem Institut verbracht. Es war eine sehr militärische Ausbildung. Also wir haben schwere Rucksäcke zum Beginn des Kurses getragen und sind dann immer kilometerweit zu dem Felsen gelaufen, um auch wirklich fit genug zu sein, um dann hoch mit unserem ganzen mit der ganzen Bergsteigerausrüstung hoch zum Berg, zu dem Basecamp zu laufen. Und ich habe ganz viel gelernt. Ich habe auch meine besten Freunde dort kennengelernt und habe damals schon festgestellt, dass der Bergsteig Uttarakhand doch wirklich viel zu bieten hat hinsichtlich der Berge. Und ich möchte hier an dieser Stelle euch auch ein paar ausgewählte Trekkingtouren kurz vorstellen. Und zwar als Yoga-Trek, was ich ganz gerne mache, ist der Kuari-Pass-Trek. Der Kuari-Pass-Trek, den kann man in 6 Tagen oder auch in 3 Tagen machen. Der geht über den circa 3600 Meter hohen Kuari-Pass, also der ist nicht so hoch, deswegen ist der also auch gut für Yoga-Trekking geeignet, wo wir auch Pranayama machen, also Atemübungen, und genügend Zeit haben möchten am Morgen und am Abend für unsere Yoga-Praxis. Und malerisch ist dieser Trek einfach ein Traum, und vor allem, wenn man erstmal durch das Tal läuft und dann über den Pass kommt, sieht man die wirklich richtig hohen Berge, ganz viele 7000ern. Der Valley of Flowers Trek, ein verhältnismäßig kurzer Trek, ist deswegen so besonders, weil es einer der wenigen Trekkingtouren ist, die wir auch in der Monsunzeit empfehlen, weil dann eine Pracht an Blumen blüht, die man sich gar nicht vorstellen mag. Man muss jedoch dazu sagen, dass alleine zum Startort des Treks zu kommen und dann auch wieder von dem Startort weg, muss man viele Stunden über Bergstraßen fahren, und es ist einfach so, dass in der Monsunzeit einfach ein hohes Risiko an Erdrutschen ist. Also selbst wenn man so in den Bergen im indischen Himalaya unterwegs ist, um an die Trekking-Ausgangspunkte zu kommen, muss man sich immer dessen bewusst sein, dass es auch mal für längere Zeit zu Straßensperrungen kommt, weil es dann hin und wieder einen Erdrutsch gegeben hat, der die Straße blockiert. Und ja, solange es nur der Erdrutsch ist, der die Straße blockiert, ist das ja fast noch ein glücklicher Umstand. Und wie gesagt, in der Monsunzeit kann es auch mal kritischer werden. Ein weiterer ganz faszinierender Trek ist der Lamkhagar Pass-Trek, ein 8-tägiger Trek, der in Himachal Pradesh startet und nach Uttarakhand hineinführt. Dieser Trek bietet hervorragende Aussichten, zum Beispiel auf den Kinar Kailash Berg in Höhe von 6500 Metern. Man ist auch auf über 5000 Meter unterwegs und viel, viel durch Schnee, wer sowas interessant findet. Und dann gibt es den berühmten Ropkund-Trek, der durch malerische Dörfer führt bis auf die Höhe von 5000 Metern, wo es den Bergsee Rupkund gibt, und der ist nämlich bekannt für seine menschlichen Skelette, und man weiß immer noch nicht genau, warum es diese menschlichen Skelette gibt, aber auch diese Wanderung durch das Tal ist einzigartig. Ich finde ganz besonders den Panchkeda-Trek interessant, weil er nicht nur ein sehr, sehr einsamer und sehr wenig begangener Trek ist, er ist tatsächlich auch recht anspruchsvoll, weil er über Pässe von über 5000 Metern führt und ist auch sehr lang. Also von Rishikesh bis Rishikesh muss man fast 18 Tage einplanen. Aber er ist auch interessant, weil er zu 5 heiligen Tempeln in teilweise ganz abgelegenen Regionen führt, die alle heilig sind, weil sie ein Teil Shivas, weil in diesen Tempeln jeweils ein Teil Shivas verehrt wird. Und ich bin schon zu 3 von diesen Tempeln gepilgert. Einer davon ist tatsächlich der große Badrinath-Tempel. Aber die Trekkingtouren zum Madhumaheshwar-Tempel, wo, glaube ich, die Hände von Shiva verehrt werden, also es war wirklich eine der schönsten Trekkingtouren, die ich machen durfte. durch kleine Bergdörfer immer hoch und auf einmal ist man nicht nur an diesem heiligen Tempel, wo abends die Zeremonie stattfindet, sondern wenn man noch ein wenig höher steigt, hat man diesen gewaltigen Blick auf den Chaukamba, der über 7000 Meter hoch ist. Und ich wäre am liebsten, wäre ich diesem Trek dann weitergefolgt, auch zu den anderen heiligen Tempeln. Ich bin dann umgekehrt und hatte so dann einen schönen zweitägigen Einblick und eine Idee, aber ich hoffe, dass ich ja diese ja, Trekking-Herausforderung auch nochmal irgendwann haben darf. Ein weiterer sehr, sehr sportlicher Trek ist der Kalindikal-Trek, der die beiden Pilgerstätten Gangotri und Badrinath miteinander verbindet und auf fast über 6000 Meter hochgeht. Also das ist schon fast Expeditionsstil. Wir bieten tatsächlich auch einige richtige Kletterexpeditionen in Uttarakhand an, unter anderem die Expedition zum Mount Bhagirathi, die dann auf über 6512 Metern führt. Und wenn wir von solchen Höhen sprechen, ist es tatsächlich auch ja, also eine Expedition im mittelschweren Bereich. Dann muss man sich dafür auch gut akklimatisieren und darf da auch ein paar Tage mehr mit einplanen. Aber ansonsten, wenn man eine Trekkingtour in Uttarakhand plant, kann man wirklich Trekkingtouren von 2 bis 3 Tagen ja bis zu mehreren Wochen unternehmen. Also ich denke, dass Uttarakhand vor allem für alle spannend ist, die entweder diese spirituelle Reise eher machen möchten, um ein paar Tage im heiligen Rishikesh zu sein, in einem Ashram zu leben. Es ist auch für alle sehr, sehr interessant, die eine außergewöhnliche Trekkingtour planen. Passt da bitte nur auf, dass es nicht unbedingt eine Trekkingtour ist, die auch von India Hikes unternommen wird, weil dann ist das Trekkingerlebnis ein wenig geschmälert, würde ich sagen. Ansonsten finde ich diesen Bergstein wirklich faszinierend, um ihn entweder mit Fahrrad zu bereisen oder mit Motorrad zu bereisen. Ich habe gerade 3 Gäste, die sogar selbstständig mit dem Motorrad durch diesen Staat und unterwegs sind. Ich selbst durfte Uttarakhand in Form eines Mountainbike-Rennens erleben und ja, deswegen auch die Empfehlung hier an dieser Stelle, mit dem Fahrrad zu bereisen, diesen tollen Staat. Dann geht es tatsächlich eher so durch das flachere Uttarakhand, wobei, wenn ich von flacheren Uttarakhand spreche, sind wir da durchaus auch auf bis zu 2000 Metern. Aber auch als Multiaktivreise ist der Staat super, super interessant. Man kann eine Reise verbinden mit Fahrradtouren, mit einer Safari durch den Nationalpark Corbett. Dann kann man sanftes Trekking mit einbauen, vielleicht sogar Yoga-Trekking. Und zum Schluss, wenn man dann in die heilige Stadt Rishikesh kommt, um vielleicht noch ein bisschen Yoga dort zu üben, kann man dort in Form von Rafting auf dem Ganges gelangen. Also in Rishikesh selbst kann man so Eintagestouren machen, aber man kann tatsächlich auch bis zu 3 Tage lange Expeditionen auf den Ganges bis nach Rishikesh machen. Und ja, das ist natürlich auch was ganz Spannendes, wer gerne auf dem Wasser unterwegs ist und sich auch nicht vor der einen oder anderen Stromschnelle scheut, die tatsächlich teilweise auch das Level 3 bis 4 oder sogar höher haben, je nach Wasserstand. Auli im nördlichen Uttarakhand ist bekannt als Skistation, hat sogar einen Lift. Ich meine allerdings, dass es für uns Europäer, die vielleicht auch schon öfter mal in den Alpen gefahren sind, als für den Skitourismus eher uninteressant ist. Also ich glaube nicht, dass wir nach Auli reisen müssen, um dann Ski zu fahren. Es gibt dann tatsächlich einen Lift, der bei uns irgendwie vielleicht mit einer Abfahrt, ja, die dann eine Abfahrt so ähnlich darstellt wie im Harz oder irgendwie kleine Babyabfahrt darstellt. Wenn man sich für das Skifahren oder den Wintersport interessiert, dann müsste man eher ja an Heli-Skiing denken oder vielleicht Kaschmir ins Auge fassen, worüber ich natürlich auch nochmal in einer weiteren Episode berichten werde. Ja, ich denke, das soll es erstmal zu diesem Bundesstaat gewesen sein. Wirklich sehr empfehlenswert, eine tolle Kultur, nette Menschen, köstliches Essen und ja, sehr, sehr spirituell. Man kann tatsächlich Spiritualität mit Bergsport hier verbinden, was ja, finde ich, perfekt miteinander zusammenpasst. Also, ich hoffe, euch hat diese Podcast-Folge gefallen. Gern könnt ihr auch noch mal in die Ashram-Folge hören, um da vielleicht noch so ein bisschen mehr auf was über Rishikesh zu erfahren. Und ansonsten sind Fragen natürlich über alle Kanäle jederzeit willkommen. Danke fürs Zuhören, eure Sarah.